Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausgesprochen Digital, in der wir uns mit dem Thema digitale Barrierefreiheit beschäftigen werden. Mein Name ist Steffen Wenzel und zusammen mit Lisa Fiedler moderiere ich diese Folge. Hallo Lisa, schön, dass du wieder dabei bist.
Hallo Steffen.
Wir wollen uns in den nächsten Folgen mit dem Thema User Experience beschäftigen, also der Nutzererfahrung beim Gebrauch von digitalen Services. Heute sprechen wir über das Thema Barrierefreiheit, dass also digitale Angebote für alle, auch für Menschen mit Behinderungen, nutzbar sein müssen. Lisa, hattest du schon Berührungspunkte mit dem Thema Barrierefreiheit?
Wenn ich ganz ehrlich bin, waren es bislang wenige Berührungspunkte bis zum letzten Jahr, als wir in der MMS uns einmal unsere Mitarbeitenden-App hergenommen haben und dahingehend durch unser Kompetenzzentrum in der Firma mal untersuchen lassen haben. Und ich war damals für diese fachliche Gestaltung verantwortlich und habe dieses Protokoll erhalten und habe dann ganz schön gestaunt, weil das ist deutlich mehr als nur Schriftgröße oder Farbkontraste und war gar nicht mal so leicht, durch so einen Laien zu interpretieren. Und deswegen war ich sehr, sehr froh, dass wir unsere Expertinnen im Haus an der Seite hatten. Und eine Expertin aus der MMS haben wir heute auch in unserem Podcast. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. Hallo Carola. Carola Meixner ist Consultant für Usability und Barrierefreiheit in der MMS und arbeitet mit ihren KollegInnen im Kompetenzzentrum für digitale Barrierefreiheit und User Experience. Herzlich willkommen, Carola.
Hallo, ich freue mich, heute mit dabei zu sein.
Und Carola, könntest du uns denn ein bisschen helfen, hier auch Bewusstsein zu schaffen und mal die Begrifflichkeiten für uns zu erläutern?
Das kann ich gerne machen. Wir können ja erstmal so ein bisschen schauen. Es gibt in Deutschland fast 8 Millionen Menschen, die eine Schwerbehinderung haben. Aber das sind erstmal nur die Menschen, die wirklich, ja, wo man weiß, das ist bekannt, die haben eine Behinderung. Es gibt aber darüber hinaus auch noch ganz viele andere Menschen, die sehbeeinträchtigt sind, die aufgrund ihres Alters eine Beeinträchtigung haben oder die auch temporär beeinträchtigt sind, zum Beispiel, weil sie sich einen Arm gebrochen haben. Und alle die wollen trotzdem digitale Produkte, Webseiten, die Apps auf dem Handy. Die wollen trotzdem am sozialen Leben, am Arbeitsleben teilnehmen und diese Anwendungen nutzen, die ja alle anderen auch verwenden, um da teilzuhaben. Und damit beschäftigt sich die digitale Barrierefreiheit. Also wie kann man digitale Dinge so machen, dass sie für alle nutzbar sind in der gleichen Weise und ohne, dass man irgendwie besondere Dinge tun muss, damit man da teilhaben kann.
Also du mit deinem Team, ihr arbeitet ja sicherlich mehr im Hintergrund, weil für Menschen ohne Behinderung ist das ja meistens gar nicht zu sehen, was dort genau gemacht wird. Kannst du das mal ein bisschen beschreiben, wie eure Arbeit aussieht?
Mein Team ist vor allem verantwortlich für die Qualitätssicherung. Also es gibt ja immer ein Team, was das Design von der Webseite macht, was die Webseite entwickelt oder die App. Und die brauchen ganz häufig Unterstützung bei der Barrierefreiheit, weil, du hast es vorhin gesagt, Lisa, das ist gar nicht so einfach, wenn man anfängt, sich damit zu beschäftigen. Und man kommt da viel leichter ins Thema, wenn man Unterstützung hat. Und was wir machen ist, wir sensibilisieren, beraten die Teams, erklären, was zu tun ist und testen dann auch die Anwendungen und Websites auf Barrierefreiheit, um einfach zu schauen, sind die Anforderungen, die hoffentlich am Anfang schon bekannt waren bei der Entwicklung, sind die auch umgesetzt? Wurde das alles so geschaffen, dass auch alle das nutzen können? Und dabei setzen wir zum Beispiel verschiedene Tools ein, wie Screenreader, die ausgeben können, was auf dem Monitor zu sehen ist, für jemanden, der blind ist zum Beispiel. Und können so eben genau nachvollziehen, wie ist das für jemanden, der die Beeinträchtigung hat, wie funktioniert das für den und können dann Verbesserungsvorschläge geben und so das Team, was entwickelt, unterstützen.
Wie so ein Screenreader funktioniert, hören wir uns jetzt bei einem Soundbeispiel kurz an.
Folder View, Start. Suchbegriff hier eingeben. Aktive Anwendungen. Explorer 1 aktives Fenster. Word 2 aktive Fenster. Excel. Google Chrome. Outlook 2 aktive Fenster. OneNote 2016 1 aktives Fenster. Outlook 2 aktive Fenster. 2 Erinnerung. Nachricht. C-A-R-O-L-A, Meixner, Carola. Und ab und senden.
Auf der Aufnahme haben wir jetzt gerade einiges gehört. Für mich war das jetzt nicht ganz klar, was genau. Carola, könntest du uns bitte nochmal erklären, was wir da genau verstanden haben oder gehört haben?
Man kann, wenn der Screenreader spricht, immer ganz viele Dinge hören. Also der redet immer ganz lange und ganz viel. Wenn man sich den anschaltet und den das erste Mal hört, denkt man immer, uiuiui, was ist denn das alles? Wenn man dann aber mal ein bisschen näher reinschaut und sich damit beschäftigt, was er da genau sagt, merkt man, der spricht nicht nur die Dinge, die man an Text lesen kann auf der Seite. Also wenn er da eine Webseite vorliest, dann liest er ja die Überschriften vor und den Text. Aber der sagt auch noch ganz viel mehr dazu, nämlich der sagt mit, was für Elemente da zu sehen sind. Also ob das gerade ein Button ist oder ein Link oder ein Auswahlkästchen. Und aufgrund der Informationen, die er da mitgibt für den Benutzer, kann jemand, der blind ist und darauf angewiesen ist, gut erkennen, was hat das für eine Funktion und auch wie kann ich es bedienen. Aber wenn ich weiß, es ist ein Link, den er mir da ausgibt, dann weiß ich kann den mit der Enter-Taste starten und auf die nächste Seite kommen. Und so sind da ganz, ganz viele Informationen. Aber wenn man sich da einmal eingehört hat, kann man sehr effizient auch damit arbeiten.
Das finde ich sehr spannend, weil dass du sagtest, der kann da mit der Enter-Taste auf diesen Link klicken, weil er sieht es ja natürlich nicht oder sie sieht es nicht. Wann weiß er, wann er zu klicken hat und wohin klickt er dann? Weil es sind ja manchmal auch mehrere Links in einem Dokument.
Der Screenreader liest ja nicht einfach alles hintereinander weg vor, sondern man steuert den ja auch. Das heißt, ich gehe zum Beispiel mit der Tab-Taste durch alle Links einer Seite und immer wenn ich einen Link angetappt habe, dann sagt er mir, wie der heißt. Und dann weiß ich ja, ich bin gerade dort. Und genauso funktioniert das auch für alle anderen Elemente. Texte kann ich mit den Pfeiltasten lesen und kann mich so zeilenweise quasi durch den Text arbeiten und weiß darangehend, was er gerade sagt, da bin ich auch gerade. Und so kann ich sehr gezielt auch steuern.
Welche weiteren Hilfsmittel gibt es denn noch? Screenreader haben wir jetzt gerade gehört. Es gibt ja bestimmt auch noch andere.
Screenreader sind das, was blinde Menschen vor allem nutzen. Also wenn die Sehstärke schon sehr stark abgenommen hat, man also die Dinge auf dem Monitor nicht mehr wirklich erfassen, lesen kann. Es gibt aber auch zum Beispiel Bildschirmlupen, die benutzt werden, wenn man eine starke Vergrößerung braucht, um Dinge noch gut lesen zu können oder andere Farben, um Dinge gut wahrnehmen zu können. Dann helfen da Bildschirmlupen sehr gut. Aber es gibt auch Beeinträchtigungen, die brauchen ein bisschen andere Unterstützung. Da braucht man kein extra Softwarehilfsmittel, sondern da bringen das Betriebssystem schon Hilfsmittel mit, dass man Dinge einfach zoomen kann, Farben anpassen kann. Oder man kann die Maus zum Beispiel nicht verwenden. Und das ist, glaube ich, auch ein recht häufiger Fall. Und dann ist man einfach auf die Nutzung der Tastatur angewiesen. Das ist sowas, was man ja auch schnell jeder für sich testen kann, ne? Das ist immer das, was ich so den Entwicklern und Entwicklerinnen als erstes mitgebe. Testet doch einfach mal, ob die Tastaturbedienung funktioniert. Das könnt ihr ganz schnell selber probieren. Und ihr habt damit schon sehr, sehr viel an Funktionalität abgedeckt und selber ausprobiert.
Jetzt haben wir gerade schon ein Gefühl dafür gekriegt, dass wir natürlich einiges berücksichtigen müssen, wenn wir Barrierefreiheit herstellen wollen. Es gibt einige Tools und wir haben verschiedenste Anforderungen der verschiedenen Nutzergruppen. Und wir müssen an viele Personen denken, wenn wir Barrierefreiheit oder zumindest Barrierearmut herstellen möchten. Das klingt ziemlich umfänglich. Und warum sollten Unternehmen denn sich dieser Herausforderung überhaupt stellen? Ja, ich sag mal, der Anteil der Menschen, die das wirklich betrifft, der ist ja vielleicht gar nicht so groß. Carola, warum vielleicht trotzdem?
Also ich denke, es gibt zwei wichtige Gründe. Zum einen ist es wichtig, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ja am gesellschaftlichen Leben, am Arbeitsleben teilhaben können, egal ob sie eine Beeinträchtigung haben oder nicht. Und weil du sagst, das betrifft ja nicht so viele, man muss auch mal daran denken, es betrifft einen vielleicht selber in 1-2 Jahren. Man erfährt eine Behinderung aufgrund einer Krankheit, von einem Unfall und man möchte dann trotzdem der Tätigkeit und allen Dingen des Lebens weiterhin nachgehen können, so wie bisher auch. Ganz spannende Sache auch ist, die Barrierefreiheit bietet viele Chancen für Menschen, die eine Beeinträchtigung, eine Behinderung haben. Machen wir mal das Beispiel Formulare ausfüllen. Ja, bisher musste man das irgendwie auf Papier machen und das war für jemanden mit einer motorischen Beeinträchtigung der den Stift vielleicht nicht so führen kann, nicht möglich. Oder für jemanden, der blind ist, der das Formular auf Papier ja gar nicht lesen kann. Und da bieten die digitalen Formulare, Webformulare, eine super Chance, Dinge einfach selbst tun zu können. Und das bietet für die Unternehmen natürlich auch einen gewissen wirtschaftlichen Anreiz. Ich erreiche viel mehr Menschen, die meine Produkte, meine Dienstleistungen nutzen können. Der zweite Grund, warum man sich mit der Barrierefreiheit beschäftigen sollte, ist natürlich die Gesetzgebung, die sich in den letzten Jahren geändert hat. Für öffentlichen Stellen in Deutschland ist es jetzt schon ganz paar Jahre so, dass die Barrierefreiheit verpflichtend umzusetzen ist, sowohl für die Mitarbeitenden als auch für die Bürgerinnen und Bürger. Und Ähnliches steht jetzt auch für Wirtschaftsunternehmen an. Also ab dem Jahr 25 müssen sich auch Hersteller von Produkten und Anbieter von Dienstleistungen damit auseinandersetzen, für die Verbraucherinnen und Verbraucher barrierefreie Produkte anzubieten und Dienstleistungen.
Also das heißt, jeder normale Shop, E-Commerce-Shop, muss dann auch einen barrierefreien Zugang gewährleisten.
Genau, das betrifft, und das sind tatsächlich die Dinge, die auch erstmal vordergründig genannt werden. Das sind der Onlinehandel, der elektronische Geschäftsverkehr, auch das Banking, Telekommunikationsdienste, also immer wenn es irgendwie um so Messenger-Dienste und sowas geht, dann wird die Barrierefreiheit relevant. Und das betrifft tatsächlich sehr viele Unternehmen. Wir erleben im Moment, dass vor allem Banken und Versicherungen das Thema sich schon annehmen. Man muss ja jetzt sagen, oh, es sind noch 2 Jahre hin. Aber tatsächlich ist das gar nicht so lang, wenn man bedenkt, dass sehr viele Webseiten, Anwendungen umstrukturiert, neu gemacht werden müssen, um den Anforderungen nachzukommen.
Die Gesetzeslage ist immer das eine, ne? Die Umsetzung und die Einhaltung der Gesetzeslage dann was anderes. Da wird es da sicherlich auch Übergangsfristen geben. Muss dann alles auf einmal vorhanden sein, schon quasi. Lisa hat eben barrierearm und barrierefrei nochmal als Definitionsunterschiede genannt. Gibt es so etwas dann, dass man davon ausgehen kann, dass erstmal nur barrierearm ist und dann vielleicht irgendwann barrierefrei?
Nein, also solche Unterscheidungen oder Stufen gibt es erstmal nicht. Ab 25 wird das Gesetz in Kraft treten. Dann werden diese Anforderungen relevant werden ab diesem Zeitpunkt. Es gibt Ausnahmen, zum Beispiel, wenn wir da an so Selbstbedienungsterminals denken, wo man so Tickets kaufen kann. Also da wirklich Automaten und Technik dahinter steht, da sind die Fristen länger. Aber für die tatsächlich digitalen Webseiten und Dienstleistungen, da steht der Termin 2025. Und weil du die Stufen angesprochen hast, ob es denn barrierearm und barrierefrei gibt, möchte ich auch immer ein bisschen sensibilisieren. In Deutschland spricht man ja von der Barrierefreiheit. Das ist, weil der Begriff so im Gesetz verwendet wird. Ich finde das auch etwas schwierig manchmal, weil tatsächlich die Freiheit von allen Barrieren ist sehr schwierig umzusetzen, gerade weil es immer individuelle Bedürfnisse und Anforderungen der Menschen gibt. Da sind wir sehr nah am Usability-Bereich dran, ja, wo es einfach darum geht, es gibt verschiedene Anforderungen, die individuell sind. Deswegen die Barrierefreiheit ist schwer, deswegen tendieren Menschen dazu zu sagen, wir sind nur barrierearm. Das macht es aber schwierig. Ich erlebe viele Kunden, die dann sagen, ja, wir sind nur barrierearm in Anführungszeichen und meinen damit aber, ja, sie wollen sich nicht oder sie kümmern sich nicht um alles. Und das ist schwierig, deswegen, ich empfehle immer den Begriff barrierefrei. Oder was natürlich noch ein bisschen schöner ist, ist der englische Begriff, die Accessibility. Und auf Deutsch ist das ja die Zugänglichkeit und das trifft es eigentlich besser. Wir wollen, dass alle den Zugang haben, die Möglichkeit haben, das zu nutzen. Und Stolpersteine gibt's immer mal, auch für sehende Nutzer, auch für Mausnutzer. Da gibt's immer mal Hindernisse und das ist für alle gleich, glaube ich.
Jetzt hast du gerade von den Gesetzgeber gesprochen. Nur um das nochmal ganz deutlich zu sagen, von welchem Gesetz sprechen wir? Gilt das europaweit oder erstmal nur deutschlandweit?
Also es gibt inzwischen das deutsche Gesetz, das ist das Barrierefreiheitsstärkungsgesetz mit der entsprechenden Verordnung dazu. Also in der Verordnung sind nochmal konkretere Dinge beschrieben, die umgesetzt werden sollen. Und das Ganze basiert aber auf dem European Accessibility Act. Das ist eine Europarichtlinie, zu der sich die Länder in Europa verpflichtet haben, die auch in deutsches Gesetz umzusetzen. Und das ist dann jetzt hier schon passiert und enthält eben die Fristen, die wir gerade besprochen haben.
Und es wird wahrscheinlich auch Strafen geben, wenn ich das nicht einhalte, oder?
Ja, die kann es geben. Also es gibt da verschiedene Ebenen oder Konsequenzen, die man bedenken muss. Einiges wird über die Marktüberwachung geregelt. Also da werden die entsprechenden Stellen drauf schauen, dass alles barrierefrei ist. Und dann kann es auch ja da Konsequenzen geben, finanzieller Art zum Beispiel. Und man muss auch daran denken, dass es die Benutzer sich melden können und sagen, wir sind da eingeschränkt und dann kann es auch in Form von Klagen zum Beispiel Konsequenzen geben.
Bevor es dazu kommt, ne, wollen wir uns natürlich jetzt mal anschauen, wie ihr mit Kunden so etwas umsetzt, weil ich denke mal, da werden natürlich jetzt auch vielleicht die Auftragslage für euch jetzt gar nicht so schlecht, wenn man 2025 jetzt als Ziel hat, da bis dahin einiges umzusetzen. Also, wie kann ich mir das vorstellen? Ich habe jetzt ein Unternehmen, ich rede jetzt nicht von einer Behörde. Ich weiß, die müssen am meisten liefern, finde ich auch richtig so, ne, gerade wenn es um Dokumente und den ganzen E-Government-Bereich natürlich auch geht. Aber ich bin jetzt bin eine Bank, bin im Finanzwesen unterwegs oder ich habe einen Shop. Ich komme jetzt zur MMS und sage, ja, ich muss jetzt barrierefrei werden bis 2025. Wie geht ihr vor?
Es ist super wichtig, dass man schon am Anfang von Projekten anfängt, darüber nachzudenken, wie die Webseite oder die App barrierefrei werden kann. Und da können wir auch schon unterstützen. Also da greifen wir meistens schon an und bringen einen unserer Berater oder Beraterin mit in das Projekt ein, die dann einfach ja sensibilisieren, Fragen beantworten, Schulungen machen und die Projektteams, ja, dem Projektteam das Wissen vermitteln, was sie brauchen, um mit den richtigen Anforderungen auch in das Projekt zu starten. Weil das ist ganz, ganz wichtig, dass man am Anfang weiß, was sind die Anforderungen. Und dadurch kann man auch die Kosten vermeiden, die entstehen, wenn ich versuche, etwas noch ja hinten im Projekt anzubauen. Wenn ich zum Beispiel schon im Betrieb bin, die Webseite schon live gegangen ist, dann ist es ganz, ganz schwierig, da noch zusätzliche Anforderungen wie die der Barrierefreiheit einzubringen. Deswegen ist Sensibilisierung eins unserer großen Themen, immer am Projektanfang anfangen, darüber nachzudenken. Und ein zweites großes Thema wird sein oder ist es auch schon, wie die Barrierefreiheit im Unternehmenskontext berücksichtigt werden kann. Ja, bis jetzt haben wir immer nur von einzelnen Projekten gesprochen. Was mache ich, wenn ich eine Webseite entwickeln will, einen Relaunch machen will? Aber wie ist das, wenn ich so meine ganzen Unternehmensstrukturen bedenken muss? Weil da gibt es Anforderungsmanagement, da gibt es eine Qualitätssicherung. Und wie muss die Barrierefreiheit in diese Strukturen, in diese Prozesse eingebracht werden, damit einfach nur noch barrierefreie Produkte entwickelt werden? Und das wäre natürlich ganz toll. Und da unterstützen wir auch beratend, wie man das machen kann.
Und sollte jetzt ein Projekt nicht von Anfang an das Glück haben, eine Expertin an der Seite zu haben und diese Anforderung von Anfang an bekannt sein, dann könnt ihr auch hinten raus natürlich Tests fahren, oder? Und die Barrierefreiheit überprüfen.
Genau, das machen wir eigentlich auch immer sowieso zusätzlich. Ganz viel testen und ausprobieren. Ich glaube, das gehört auch zur guten Qualitätssicherung dazu, dass man immer testet, sind die Anforderungen richtig umgesetzt. Und sollte das noch keine Anforderung gewesen sein in dem Projekt, starten wir auch immer erst mit einem Test und schauen, wie ist denn der Ist-Stand. Und dann haben wir einen Ausgangspunkt, von dem wir aus starten können und sagen, so, das müsst ihr noch tun, da müssen wir hin. Und man geht dann eben in die Weiterentwicklung mit dem Projektteam.
Jetzt haben wir erfahren, wie ihr vorgeht, wenn ihr Unternehmen dabei unterstützt, Barrierefreiheit herzustellen. Und trotzdem würde ich gerne dich nochmal fragen, gibt es denn einen Appell, den du hier nochmal loswerden möchtest an alle Unternehmen, die jetzt vielleicht das erste Mal hier von dem Thema hören oder von ihrer gesetzlichen Anforderung erfahren? Was gilt es denn jetzt zu beachten oder zu tun?
Ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, einfach jetzt schon anzufangen. Packt das Thema jetzt an, informiert euch zu den Anforderungen, zu Benutzergruppen, die es gibt und findet einfach raus, was sind die nächsten Schritte, weil jetzt loszulegen ist, glaube ich, das Wichtigste. 2 Jahre sind nicht viel und dann einfach schauen, was muss konkret gemacht werden im Unternehmen.
Aber wenn ich jetzt mal wirklich einen großen eine große Bank denke. Ne? Da gibt es ja eine Menge, die natürlich Online-Banking als nochmal extremer Sicherheitsaufwand natürlich auch, ne? Wenn ich das ganze Banking sehe, das kann ich mir jetzt als doch sehr, sehr großen und länger anhaltenden Prozess vorstellen, so etwas barrierefrei, komplett barrierefrei hinzubekommen. Gibt es dafür für dich so eine Zeitschätzung?
Das ist für mich ganz schwierig einzuschätzen, weil das abhängig ist, wie die Webseiten, wie die Apps weiterentwickelt werden. Da gibt es ganz unterschiedliche Release-Zyklen, wie sowas, wie neue Anforderungen eingebracht werden. Und deswegen ist es auch so wichtig, jetzt anzufangen und zu schauen, wie ist das? Wie viel Zeit haben wir tatsächlich? Wie viele Schritte können wir machen bis zu dem Datum, damit man dann einfach soweit ist?
Da habe ich auch nochmal eine Frage zu, weil natürlich viele Banken, jetzt wollen wir uns nicht nur auf Banken fokussieren, aber viele Services werden ja auch als Apps angeboten. Gibt es einen Unterschied so in der Betrachtung barrierefrei zwischen Apps und Websites?
In der Betrachtung weniger. Also der Test zum Beispiel ist ganz ähnlich. Wir haben dieselben Benutzergruppen, an die wir denken müssen. Aber die Umsetzung ist natürlich eine andere. Also wir können da mit unseren Testmethoden, Testverfahren genauso rangehen wie an alle anderen Webseiten, Softwareanwendungen, die es gibt. Aber die Umsetzung muss anders passieren, weil Apps ist vor allen Dingen ein spannendes Thema. Es gibt verschiedene Plattformen. Man muss also zweigleisig denken, zweigleisig arbeiten. Muss ja zweimal entwickelt werden, manchmal sogar, ne? Und da ist es schon wichtig, sich bewusst zu sein, was da alles zu tun ist.
Aber es gibt genauso auch Screenreader also für Apps. Also dass ich die
mir für Mobile, Funktion, genau, ja. Genau. Also es gibt Screenreader für Handys, für Smartphones. Zum Beispiel bei den iPhones, bei den iOS-Geräten, da ist ein Screenreader dabei. Den kann man sich auch selber mal anschalten, der heißt VoiceOver. Und dann kann man sich mal auf dem Handy auch anhören, wie das so klingt.
Eine Frage, die brennt mir noch unter den Nägeln, und zwar, weil wir ganz viel über User Experience gehört haben und das hat ja auch oft viel mit Design zu tun und Sachen hübsch zu gestalten. Findest du denn jetzt diese Dinge unvereinbar oder wächst das auch immer mehr zusammen und sorgt gar nicht jetzt für Spannungen im Projektgeschäft?
Also ich finde gar nicht, dass es unvereinbar ist. Es ist immer nur eine Frage, ob man die Anforderungen kennt. Und ja, manchmal kam auch oder kommt so die Frage auf, kann man das trotzdem noch hübsch machen? So, ich muss ja jetzt andere Farben benutzen. Kann man das trotzdem noch hübsch machen? Ich glaube, das ist gar nicht so einschneidend, diese Anforderung, die es an Farben zum Beispiel gibt, an Kontraste. Sie müssen dem Designer nur bekannt sein oder der Designerin. Und dafür sind ja die Profis auf ihrem Designgebiet und können da genauso tolle Layouts, Gestaltungen machen, wie sie das auch so könnten. Und wichtig gerade am Anfang, wenn man über das Design redet, sind aber auch Dinge, dass man sich über die Bedienkonzepte Gedanken macht. Oftmals wird nur an das Mausverhalten gedacht. Wie klicke ich etwas? Und wenn ich was klicke, dann kommt da ein Menü rausgefahren und es gibt Mouseovers und sowas. Und ich glaube, das ist auch was schon ganz früh passieren muss, dass man sich da über Alternativen Gedanken macht. Weil wenn man das erst später in der Entwicklung versucht zu berücksichtigen, dann lassen sich manche Konzepte gar nicht mehr umsetzen. Also das ist auch ein ganz wichtiger Schritt im Design, schon darüber nachdenken, wie muss etwas gemacht werden. Und dann kann man sich nach hinten wieder die Kosten sparen, Dinge noch oben drauf zu bauen.
Viele Unternehmen werden wahrscheinlich auch davon abgestreckt, dass sie erstmal das als Zusatzkosten betrachten, nämlich jetzt auch noch barrierefrei dann auch zu sein und dann rein aus einer Unternehmensperspektive zu sagen, ja, ist die Zielgruppe jetzt zu klein. Jetzt gibt es natürlich den gesetzlichen Druck, der kommt, ne? Aber ich glaube, deine These wäre jetzt zu sagen, das kostet nicht nur was, sondern es macht auch das Unternehmen effektiver, oder?
Auf jeden Fall. Und der Gedanke, dass es sehr viel kostet, kommt, glaube ich, noch so ein bisschen aus der Historie, wo man sich einfach am Anfang der Entwicklung nicht bewusst war, dass etwas barrierefrei sein muss. Und wenn man Anforderungen erst spät einbringt, wenn ein Produkt schon fertig ist, dann ist es sehr, sehr kostenintensiv zu testen und neue Entwicklungen obendrauf zu setzen, nochmal neu anzufangen mit einigen Dingen. Wenn man aber die Anforderungen schon ganz am Anfang kennt und weiß, wo man sich hinentwickelt, dann sind die Kosten gar nicht mehr so hoch. Und wir müssen natürlich auch daran denken, man kann mehr Menschen erreichen, man tut was für das Image auch des Unternehmens. Man kann sehr viel, ja, Komfortfunktionen eigentlich auch für sehende und mausnutzende Menschen schaffen, indem man an die Barrierefreiheit denkt. Es hat auch einen sehr großen Usability-Effekt, den man damit einbringt. Und so erreicht man eigentlich alle Kunden und Kundinnen, die man da hat.
Nochmal zurück zum Thema Test. Gibt es da jetzt irgendwie eine bestimmte Vorgehensweise? Habt ihr so eine Art Zertifizierung auch, wo man sagen kann, diesem Unternehmen kann man jetzt vertrauen?
Ja, sowas haben wir. Wir sind durch die deutsche Akkreditierungsstelle zertifiziert, akkreditiert dafür, dass wir uns an einheitliche Prüfprozesse halten. Also die kommen dann jedes Jahr und schauen sich an, ob wir immer noch nach den richtigen Vorgehensweisen arbeiten, ob wir objektiv sind, und unsere Arbeit auch reproduzierbar ist. Und das machen wir jedes Jahr und unterziehen uns da diese Prüfung und können das jedes Jahr wieder abschließen. Ja.
Ja, ist das aufwendig, also diese Prüfung?
Das ist schon ziemlich aufwendig, aber es basiert vor allem auf unserem Testprozess, den wir haben. Und der ist für uns sehr wichtig oder unser ganzes Testverfahren. Ja. Und,
aber das ist nicht vorgegeben, sondern das habt ihr selbst entwickelt.
Genau, das ist von uns selbst entwickelt und wir können damit die Konformität gegen die EN 301549 nachweisen. Also wer sich da ein bisschen schon mal reingelesen hat oder mal anfängt nachzuforschen, der wird schnell auf diese EU-Norm stoßen, in der es darum geht, wie kann man digitale Produkte, seien es Software, Webseiten, auch Automaten wie Hardware zum Beispiel. Wie kann man die barrierefrei machen? Und gegen diese Norm können wir prüfen und die Konformität dagegen ja nachweisen.
Also Carola, vielen Dank für die Einblicke, die du uns bis jetzt gegeben hast. Könntest du uns so zum Ende des Podcasts nochmal zusammenfassen, was für dich ein optimales barrierefreies Angebot auszeichnet?
Ich denke, ein barrierefreies Angebot, ein barrierefreies Produkt ist, wenn es für sehr viele Menschen gut zugänglich und gut nutzbar ist und für alle verständlich. Und dafür muss man eben ein paar Anforderungen kennen und umsetzen.
Was sind die wichtigsten Anforderungen? Farben oder ist es die Bedienbarkeit über die Tastatur? Wir haben ja viele.
Das ist eine super schwere Frage. Ja. Weil es sehr viele Anforderungen gibt. Aber die häufigsten Probleme, die auftreten und die man, glaube ich, so als erstes auch schnell beheben kann, sind zum Beispiel die Tastaturbedienbarkeit und die Vergrößerbarkeit. Das sind auch Funktionen, die alle von uns irgendwann mal brauchen. Eine Webseite mal größer zoomen, um Dinge besser lesen zu können. Oder ein Formular mal mit Tab ausfüllen zu können. Das sind schon die ersten wichtigsten Schritte und da gibt es immer ganz, ganz viele Probleme. Deswegen, das sind ganz wichtige Funktionen, die da sein sollten.
Das kann man übrigens auch selbst testen, ne? Es gibt so Simulatoren. Kannst du die noch mal kurz vorstellen?
Also ich denke, das Wichtigste, was man selber ausprobieren kann, ohne dass man auch ein Tool sich runterladen muss, ist, dass man mal schaut, wie viel kann ich eine Website vergrößern mit der Zoom-Funktion des Browsers. Und man kann auch ganz selber sehr gut ausprobieren, indem man die Maus einfach mal auf den Rücken dreht, mal beiseite legt und die Webseite versucht, mit der Tastatur zu bedienen. Darüber hinaus gibt's ganz viele tolle Tools, die man sich als Add-on für Browser runterladen kann, die zum Beispiel die Kontraste messen auf einer Webseite, wo man die Farben quasi mal analysieren kann und schauen kann, sind die Farben gut, die man verwendet hat. Die findet man ganz viele zum Beispiel als Contrast Analyzer. Oder man schaut mal nach anderen Tools wie der Silktide, mit dem man auch die Texte auf der Seite anpassen kann. Also das Tool kann Dyslexie simulieren, was eine ganz spannende Sache ist. Man mal sehen kann, wie ist denn das, wenn man die Inhalte nicht so gut verstehen kann.
Dyslexie, erklärst du das nochmal kurz, was das ist?
Ja, Dyslexie ist eine Schwierigkeit, die man beim Lesen hat. Also man kann Wörter nicht so erkennen und verstehen, verarbeiten, wie man das normalerweise kennt. Und das macht es schwierig, dann ja lange Inhalte, Dinge auf der Webseite verstehen zu können.
Vielen Dank, Carola, für die Tools und Hinweise, die du uns gerade gegeben hast. Und wir fordern alle ZuhörerInnen heute mal auf, das einfach mal nachzuempfinden und die beliebtesten Seiten oder auch die Arbeitssysteme mal damit zu prüfen und sich ein bisschen besser reinzuversetzen in die Menschen mit Behinderungen.
Genau, und vielleicht auch noch mal ein bisschen mausfauler zu werden und mehr mit der Tastatur zu arbeiten. Ich bin so ein Shortcut-Anhänger und arbeite sehr viel mit Tabs und werde das jetzt auch noch mal, also jetzt in Word-Dokumenten oder in anderen Applikationen. Aber ich werde es jetzt auch mal im Browser versuchen, um mich da mal ein bisschen reinzuarbeiten, weil ich glaube, das hilft sehr, sehr viel, ein Verständnis dafür zu bekommen.
Abschließen möchten wir mit der Frage, welche Wünsche du vielleicht für die Zukunft hast, hinsichtlich des Themas Barrierefreiheit und wie können wir diese digitale Teilhabe erreichen?
Ich würde mir wünschen, dass das Thema digitale Barrierefreiheit bei allen digitalen Produkten eine Rolle spielt, als Qualitätskriterium von Anfang an gesetzt ist. So wie das zum Beispiel auch bei Security- und Datenschutzanforderungen ist, wo ja auch keiner mehr fragt, ob man das jetzt machen muss oder nicht, sondern dass es einfach ein Standard ist, der einfach berücksichtigt wird, ohne dass man extra sagen muss, so, aber das müsst ihr ja auch noch. Das wäre toll, weil dann hätten wir, glaube ich, schon einen sehr großen Schritt gemacht.
Ja, Carola, das hoffen wir auch. Deswegen haben wir auch diesen Podcast mit dir gemacht. Vielen Dank, dass du heute hier zu Gast warst und wir hoffen, damit auch einen Beitrag leisten zu können. Nochmals vielen Dank, Carola. Ja, das war's auch schon mit dieser Folge für heute. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, bei diesem wichtigen Thema dabei zu sein. Wenn Sie keine weitere Folge verpassen wollen, abonnieren Sie uns doch bitte bei Apple Podcast, Spotify oder dieser. Bis dahin, alles Gute.